Samstag sei Gemeindegebetstreff. Ich glaube aber, das ist falsch. Ist das richtig? Dass das falsch ist. Ist Hauskreiswoche. Jawohl, also nicht, dass ihr hier ankommt, es ist keine Gemeindegebetsabend. Es ist Hauskreiswoche. Und ich habe gedacht, vorher, wo ihr betet habt für uns, also das hat mich mega berührt. Da habe ich in 16 Jahren Pastorendienst noch nie erlebt, dass eine Jugendband Gemeindeleitung führen holt, um für die zu beten, dass denen da ein Anliegen ist. Das habe ich hammerstark gefunden. Merci vielmal. Der Frank ist leider nicht da, der ist heute zu Fischb. Voll im Segen vom Wallis, aber nicht in unserem. Und darum möchte ich gerne, ist mir einfach ein Anliegen, dass wir auch noch einen kurzen Moment still werden. Ich möchte gerne für den Frank anbeten. Es ist auch schade, dass er heute nicht können da sein. Ich hätte ihm das so gewünscht, dass er da auch hätte können erleben. Herr Jesus, danke vielmals. Wir wollen auch an Frank denken. Wir wollen dir Merci sagen für ihn als Pastor, dass du auch in unsere Gemeinde hineingestellt hast. Ich möchte dir auch von ganzem Herzen Danke sagen, dass ich jetzt darf mit ihm zusammenarbeiten darf, profitieren von ihm und lernen von ihm. Danke für das gute Miteinander, das wir haben. Und wir wollen einfach gerade auch für ihn beten, dass du ihn reich segnest und immer wieder brauchst. Du siehst, weißt um viel Verantwortung, die er hat, die er auch immer wieder einnimmt, wo er reinsteht, in Breschen, in der Gemeinde, dort, wo Not am Mann ist, ist der Frank immer da. Herr, wir wollen einfach beten, vergelt du ihm das auch ganz reich. Ich möchte auch bitten für heute Morgen, braucht er ihn, wenn er jetzt gerade am Predigen ist, zum Beispiel in meiner Gemeinde, dass er einfach ein Segen darf sein dort und dass er darf mit Vollmacht reden und wirklich da darf sagen, was die Gemeinde genau heute und genau jetzt braucht. Möchtest du ihn reich segnen? Wir wollen auch für zusammen bitten und überhaupt für unsere Frauen auch aus der Gemeindeleitung, dass du auch sie immer wieder brauchst, immer wieder stärkst und ihnen es nötig ist, auch an unserer Seite, Herr. Amen. Amen. So, in unserer Gottesdienstserie zum Jakobusbrief sind wir langsam am Schluss vom dritten Kapitel. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe zwar ab und zu Feedback bekommen, einfach so auf Predigten runter. Aber ich weiß nicht so recht, wie es euch geht mit dem Brief, ob ihr irgendwo mit dem Brief habt angefangen zu leben, ob der reinredet. Aber ich hoffe und wünsche euch ganz fest, dass euch der Brief hilft und herausfordert, positiv herausfordert. Ich hoffe, ihr spürt auch den roten Faden durch den Brief, den wir immer wieder versuchen aufzuzeigen, auch von da vorne. Der Jakobus will seinen Empfängern helfen, dass in ihrem Leben und durch ihr Leben da sichtbar wird, zum Ausdruck kommt, was richtig ist vor Gott, dass Gerechtigkeit Gottes gewirkt wird. Das ist ein ganz grundsätzliches Anliegen, das uns bewegen als Christen. Das ist eigentlich etwas, das jedem von uns irgendwo im Herzen brennen sollte. Paulus sagt im Römerbrief, dass wir uns nicht einfach dieser Welt gleichstellen sollen, sondern dass wir es anders machen sollen. Dass wir prüfen, was richtig ist, was Gottes Willen ist. Dass wir suchen danach, was gut und wohlgefällig und vollkommen ist. Und das Anliegen, Gottes Willen zu erkennen und dann auch im Leben umzusetzen, das sollte eigentlich ein Kernthema sein. Im Leben von jedem, der mit Jesus unterwegs ist. Herr, ich will das machen, was gut und richtig ist vor dir. In dieser Situation, in der ich jetzt gerade drin bin, zeig mir, was das ist. Aber, und das wissen dir so gut wie ich, selbst wenn das Leben in geordneten Bahnen verläuft, selbst wenn man äußerlich keinen Mangel hat, keine Schwierigkeiten hat, ist das oft gar nicht so einfach. Zuerst einmal herausfinden, was ist richtig vor Gott, geschweige denn, das auch umzusetzen. Und von dieser Erfahrung her könnt ihr euch sicher auch vorstellen, wie viel schwieriger das es für den Empfänger vom Jakobusbrief war, das zu tun, was gut und richtig ist vor Gott. Weil die haben es nicht einfach gehabt, sondern sehr, sehr schwer. Sie sind durch Probleme und Verfolgung durch. Zum Christen, die in solchen Situationen drin sind, zu helfen, wie sie ihr Christsein trotzdem mit Überzeugung, mit Konsequenz leben können, darum schreibt der Jakobus den Brief. Wir haben schon ein paar Mal gesehen, dass sich der Brief letztlich immer um den dreifachen Ratschlag dreht. Sie geht schnell zum Hören, sie geht langsam zum Reden und sie geht langsam zum Zorn. Denn der Zorn von jemandem wirkt nicht da, was richtig ist vor Gott. Wir sind immer noch im zweiten Teil des Briefs, sie geht langsam zum Reden. Und heute mit dem heutigen Text schliessen wir den Brief ab. richtig Reden. Der richtige Umgang mit dem Reden. Es ist ja so, sagt der Jakobus, dass wir alle unsere Schwierigkeiten haben mit dem Reden. Und gerade dann, wenn man unter Druck steht, fällt einem das Reden oft sehr viel leichter als Zulassen. Sicher sind ihr auch schon mit dem Auto unterwegs gewesen und sind irgendwo gefahren, gestresst gewesen, vielleicht hatten ihr einen Termin gehabt. Und dann fährt vor euch eben einer mit 60 statt mit 80. Das passiert ja in Bern nicht bei dir, oder? Dann schleicht einer da durch die Landschaft. Und dann hockt er im Auto und man fängt so ein bisschen an, unruhig auf dem Sitz rumrutschen und irgendwann denkt man, gib mal Gas, Mutter. Und dann kommt vielleicht noch einer, der euch die Vorfahrt wegnimmt, der euch einfach reinfährt und dann merkt ihr auf einmal, wie einer im Auto sagt, Arschloch. Und dann verschreckt ihr und merkt, da bin ich selber gewesen. Also, vielleicht passiert das in Bern nicht, im Wallis passiert das auch bei dir, dass einer da sagt und dann merkt man, man ist selber gewesen, oder? Und das im Moment, wo ich merke, jetzt bin ich unter Druck, jetzt bin ich gestresst, jetzt sitzt meine Zunge ganz locker. Jetzt kommen auf einmal Sachen aus mir raus, die ich eigentlich so gar nicht will. Reden fällt uns in der Regel sehr viel einfacher als zulassen. Und gerade wenn man unter Druck steht, sitzt die Zunge mitunter locker. Und nicht nur im Auto, auch im Umgang miteinander. Sitzt die Zunge oft dann locker. Und in dieser Gemeinde oder in dieser Gemeinde, wo der Jakobus an sie schreibt, da hat es auch Leute gegeben, die sich als Retter in der Krise haben hervortun wollen, die Macht und Ansehen in der Gemeinde gebuhlt haben. Sie wollen als grosse Lehrer in der Gemeinde hervorgehen und sie wollen den anderen sagen, wo es durchgeht. Sie haben für sich in Anspruch genommen, besonders weise zu sein. Schaut uns an. Wir sind die, die die Weisheit mit Löffel gefressen haben. Etwa so sind die dahergekommen. Als ganz Weise. Und der Jakobus spricht das an in Kapitel 3, in den ersten 12 Versen. Werdet nicht viele Lehrer, liebe Brüder und so weiter. Passet auf, wie ihr mit eurer Zunge umgeht. Passet auf, wie ihr miteinander redet, was ihr redet, übereinander und miteinander. Das haben wir letzten Sonntag gesehen. Und heute sagt der Jakobus in unserem Text, dass eben gerade das Reden, unsere Zunge, sehr ein schlechtes Instrument ist, um damit zu zeigen, dass man weise sei. Echte Weisheit zeigt sich nicht durch richtiges Reden, sondern durch richtiges Verhalten. Ich lese euch den Text vor, ihr habt ihn auch da vorne, Jakobus 3, Verse 13 bis 18. Der Jakobus sagt da, wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, eine sinnliche, eine seelische, eine teuflische. Denn wo immer Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Gerade dort, wo die Zunge so schnell ist im Belehren, im Beurteilen, im Abkanzeln und im Verurteilen, gerade dort meinen Menschen oft besonders weise zu sein. Ich glaube, das ist eine grosse Gefahr auch unter uns als Christen. Wir leben ja in der Regel in sehr enger Gemeinschaft zusammen. Wir teilen sehr vieles, lassen uns auch ein bisschen hineinschauen ins Leben. Man sieht es so ein bisschen über den Gartenhagen aus, man meint sich zu kennen und dann sieht man so ein bisschen an die einzelnen Leben an. Und sehr schnell beurteilen wir einander und verurteilen wir einander. Aber ich habe von meinem Vater, der nicht mehr lebt, der im 81 gestorben ist, habe ich einen Satz gelernt, den ich nie mehr vergessen habe. Mein Vater hat sie so ganz besondere Sachen gesagt. Mein Vater hat so Sprüche manchmal drauf gehabt. Dann ist er gekommen und hat gesagt, Bubeli, da bin ich gewesen. Ich habe lange nicht gewusst, dass ich Dani heisse. jetzt im Ernst, das ist wirklich so. Mir hat die ganze Familie hat mir immer Bubeli gesagt. Dann hat mein Vater einmal gesagt, Bubeli, und dann hast du gewusst, jetzt musst du zulassen. Jetzt kommt wieder rein. Mein Vater hat gesagt, Bubeli, wir sehen nur dran an, nicht drin rein. Wir sehen alle nur dran an, nicht drin rein. Wisst ihr, dass so manch einer meint, ich gebe die Weisheit mit Löffel gegessen, gefressen und wüsste genau, wie was jetzt zu laufen habe, wie man selbst und das andere Problem lösen könnte und wie man sich dabei zu verhalten hat, wenn man an der Stelle des anderen wäre. Wir zum Beispiel, Claudia und ich, wir haben ganz genau gewusst, wie Kindererziehung läuft. Bis wir dann eigene Kinder hatten. Dann hat es anders ausgesehen. Aber vorher hätten wir alles gewusst. Du hast vorher Sprüche vorgelesen aus den Sprüchen. Mir ist in den Sinn gekommen, als ich da unten gesessen bin. Wir mussten während dem Theologiestudium eine Ausarbeitung schreiben zum Thema Kindererziehung im Buch der Sprüche. Das haben wir auch gemacht. Ein sehr gutes Paper haben wir da geschrieben mit sehr idealistischen Erziehungsidealen. Die haben wir da rausgenommen aus dem Buch der Sprüche. Haben das abgegeben. Und Claudia war gerade schwanger gewesen. Und ich weiss noch, wie mein Lehrer dann das benotet hat und gesagt hat, gute Arbeit, aber jetzt müsst ihr es dann auch umsetzen. Da habe ich etwas gemerkt von dem, wie einfach das es ist, etwas zu wissen, etwas meinen zu wissen und richtig zu wissen, aber es dann zu machen, das ist etwas ganz anderes. Wir vergessen oft, dass wir immer nur dran sehen, aber nie drin rein. Ein altes indianisches Sprichwort sagt, bevor ich nicht 3 Monate mit dem Mokassin von einem anderen rumgelaufen bin, masse ich mich nicht an, ihn zu kritisieren. Ich glaube, das hat etwas. Und ich glaube, gerade mir als Christen täten gut daran, diese Weisheit zu beherzigen. Die Unsitte vom gegenseitigen Dreireden, wo man sich selber als weiser und schlauer haltet als alle anderen, der hebt der Jakobus entgegen in diesem Text, in dem er es erst sagt. Er sagt nämlich, wer weise sein will, der soll da bitte durch sein Verhalten und nicht durch sein Reden unter Beweis stellen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich staune immer wieder darüber, wie gut wir Christen drin sind, andere zu beurteilen. Überhaupt. Wie viel wir über andere reden können und wie viel wir zu sagen haben, das ist unglaublich. Was gibt es da nicht alles zu diskutieren, oder? In einer Gemeinde. Kindererziehung von Smeyers, die Ehe von Müllers, die Haltung beim Lobpreis von Schmieden. Sie haben das Gefühl, unter das Christensens, da wird drauf loskritisiert und spekuliert, was das Zeug hält. Das ist nicht unbedingt falsch, wenn man andere beobachtet. Auch nicht, wenn man zum Schluss kommt, wir sehen es anders. Wir sollen einander auch ermutigen und ermahnen. Nichts gegen all das. Das ist nicht das Problem. Das war auch nicht das Problem beim Jakobus. Das Problem ist, oder fängt dort an, wenn wir uns selber besser darstellen und uns anfangen, über andere erheben, während dem gleichzeitig im eigenen Leben irgendwo das Durcheinander herrscht, das Buff. Und so traurig das mag tönen, ich merke, dass wir gerade dann am stärksten in der Gefahr stehen, zu meinen, wir seien weise und die Weisheit dann auch noch in die Welt rauszuposaunen, wenn es mitunter am wenigsten stimmt im eigenen Leben. Wir haben unzählige Mal Christen erlebt, die schrecklich hart und unbarmherzig ihre Urteile über andere ausgesprochen haben. Mit einer unglaublichen Schärfe. Über Mitchristen, die Eheprobleme hatten. Oder über Menschen in der Gemeinde, die mit Abhängigkeiten zu kämpfen hatten. Oder über Christen, die einen anderen Frömmigkeitsstil gepflegt haben. Und die Urteile waren oft schnell gesprochen, meistens mit vielen Bibelstellen klug untermauert. Da ist vom Leichten, ich weiss nicht sicher, ob die gläubig sind, hingegangen bis zur Aussage, also ganz klar, also die kommen nicht in den Himmel. Die kommen ganz sicher nicht in den Himmel. Was mich schockiert hat an diesen Aussagen, da war oft, dass die so hart geurteilt haben, dass die offensichtlich eigene Probleme hatten. Sie hat man auch gewusst davon. Aber niemand hat es angesprochen. Weil es Probleme waren, die man halt nicht so gesehen hat. Verborgene Sachen. Neid, Geiz, Sünde. Oder eben schlecht über andere hinum reden. Oder dann, dass man es geahnt hat, aber Jahre später ist es dann plötzlich öffentlich geworden. Da hat jemand während Jahren im Ehebruch gelebt, ist spielsüchtig gewesen oder irgendetwas, aber hat grossartig in die Welt rausgeposaunt, wie es jetzt mit Jesus stände und wie man was zu machen hätte. Der Jakobus sagt, wenn du für dich in Anspruch nimmst, weise zu sein, dann musst du das mit deinem Leben beweisen. Nicht mit deinem frommen Reden. Aus einem Wandel, aus deinem Wandel heraus, sollst du deine Werke in Sanftmut und Weisheit zeigen. Echte Weisheit zeigt sich nicht dort, wo man anderen fromme Ratschläge teilt, sondern echte Weisheit erweist sich dadurch, dass man im Leben von dem, der weise ist, die Weisheit erkennt. Weise Tat statt frommer Rat, ihr Lieben. Oder auf Neudeutsch würde man sagen, mehr liefern und weniger lafern. Weise ist nicht der, der alle Bibelstellen aufzählen zum Thema Kindererziehung. Auch nicht der, der nach außen hin vorgibt, seine Kinder spuren richtig. Und laufen alle schön wie Entchen, eins nach dem anderen, so wie Elefanten den anderen hinterher. Dabei machen sie es vielleicht noch und spuren vielleicht noch unter Kadavergehorsam und Druck, aber keiner weiß es. Weise ist, wer zugibt. Ich muss genau gleich wie alle anderen auch kämpfen. Ich muss auch ringen darum, was richtig ist vor Gott. Ich weiß es auch nicht immer. Und oft genug gelingt es mir nicht. Echte Weisheit, sagt der Jakobus im Vers 18, ist ungeheuchelt, ist echt, ist authentisch. Weise ist nicht der, wo alles weiss zum Thema, wie führe ich eine glückliche Ehe und vielleicht sogar noch andere beratet. Weise ist, wer sich bei seiner Frau entschuldigen kann, wenn er Fehler gemacht hat. Wer mit seinem Ehepartner reden kann über Probleme. Wer dran ist, an seiner Ehe zu arbeiten. Echte Weisheit, sagt der Jakobus im Vers 17, sucht den Frieden. Darum bin ich übrigens immer wieder auch froh, wenn gerade unsere Frauen auch im Gottesdienst sind. Also Claudia kann jetzt halt nicht so viel da sein. Sie hat jetzt heute in der Sonntagsschule zu Fisch. Aber ich merke, das ist so gut, wenn Claudia da ist oder wenn Susanne da ist. Das hilft uns als Prediger, als Pastoren. Weil ich könnte ganz sicher sein, wenn wir da vorne einen rauslassen, dann sind unsere Frauen die, die den schnell mal so machen. Und uns tief in die Augen schauen. Und unausgesprochen sagen, Frank, Dani, heute nach dem Mittag müssen wir dann reden miteinander. Und das ist gut, das ist gut, das ist gesund. Das ist gesund, das ist sehr gesund. Weise ist nicht der, wo in stiller, leidensbereiter Haltung und christlicher Ergebenheit das arme Opfer markiert, wo nichts dafür kann, dass es so viele Probleme im Leben hat, weil alle anderen die Schuld sind. Das ist nicht weise. Und wo dabei noch fromme Sprüche macht und Bibelvers zitiert. Weise ist, wer korrekturbereit bleibt, selber. Wer sich etwas sagen lässt, wer in Bewegung bleibt und sich von Jesus verändern lässt. Echte Weisheit, sagt Jakobus im Vers 17, ist folgsam, korrekturbereit. Wenn der Jakobus sagt, wir sollen langsam sein zum Reden, sagt er das mit gutem Grund. Mitunter straft das, was wir machen, das, was wir sagen, Lügen. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch. Das, was du tust, ist so laut, dass ich nicht mehr höre, was du sagst. Habt ihr das verstanden? Sind ihr noch da, alle? Das, was du tust, redet so laut, dass ich nicht mehr höre, was du mir sagst. Ich muss auch ehrlich sagen, das ist etwas, das echt Boden hat und wo wir uns sagen lassen müssen vom Jakobus. Ich mir selber auch. Gerade wir, die da vorne stehen, müssen uns das sagen lassen. Der Jakobus sagt seinen Empfänger ganz deutlich, euer Verhalten zeigt, dass ihr ganz und gar nicht weise seid. Denn, und das ist das Zweite, unser Verhalten offenbart, aus welcher Quelle das wir leben. Der Jakobus sagt, Vers 14 und 15, wenn ihr bittere Eifersucht und Eigennutz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht, lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, eine seelische, eine teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, und da ist offensichtlich bei dem Empfänger da gewesen, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Schau, die Frage ist, ob das, was wir als geistliche Einsicht und Weisheit wahrnehmen, ob das wirklich Weisheit ist oder ob es nicht viel mehr um Geltungssucht geht und um Neid. Gerade im Kontext der Gemeinde. Ihr Lieben, ganze Gemeinden haben sich schon gespalten über sogenannte theologische Fragen. In Wahrheit ist es überhaupt nicht um theologische Fragen gegangen, sondern nur um Macht und Einfluss in der Gemeinde. Ich denke an eine Situation, wo plötzlich eine ganze Gruppe von Leuten austreten ist aus einer Gemeinde Weil sie gesagt haben, uns ist zu wenig Geist gewirkt da innen. Da ist zu wenig vom Heiligen Geist in dieser Gemeinde. Da ist die ganze Gruppe gegangen. Und die zurückgeblieben sind, die haben gesagt, wir wollen eben ganz biblisch sein. Biblisch wollen wir sein. Und jetzt wird fleissig gestritten. In einem 1500-Seelendorf. Leute werden bearbeitet, sie hat hinten herum geredet, und zwar hüben wie drüben. Charismatiker genauso wie die lieben Biblischen. Alle reden übereinander. Die Frauen grüßen sich nicht mehr, wenn sie sich gegenseitig beim Posten sehen. Da beherzt denn der Rat vom Jakobus sehr gut, seid langsam zum Reden. Da sind sie sehr biblisch, oder? Man geht sich aus dem Weg. Und gleichzeitig probiert jede Gruppe, möglichst viele Leute für die eigene Meinung zu gewinnen. Und jetzt wird fleissig hinten geschnurrt, intrigiert und Meinungsmache betrieben. Da ist man dann plötzlich sehr schnell mit dem Reden. Nur miteinander redet man nicht mehr. Und das Ganze passiert mit dem Argument, wir wollen doch den Weg von Jesus gehen, wir wollen es richtig machen. Wir sind die, die in biblischer Weisheit handeln und wissen, was im Dorf passiert. Das Dorf sagt, ihr frommen Biber, ihr könnt uns doch gestohlen bleiben. Ich, Jesus, annehme und zu eurer Gemeinde komme, in diesen verstrittenen Haufen hinein, kannst du gab vergessen. Aber eben, Weisheit. Der Fritz Grünzweig schreibt in seinem Kommentar zum Jakobusbrief, da können in einer Gemeinde einwandfreie Predigten und Bibelstunden gehalten werden, tiefe theologische Erkenntnisse ausgesprochen werden, ja, sogar erhebliche Opfer gebracht werden, aber persönliche Spannungen und Streitereien rauben der ganzen Arbeit Gottes Segen, weil jeder nur auf seine Geltung bedacht ist. Ich glaube, Neid und Eifersucht sind ganz ein grosses Problem unter Christen. Ganz ein grosses Problem. Schon der Paulus hat das den Korinther schreiben müssen. 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 20. Da schreibt er ihnen, ich fürchte, wenn ich zu euch komme, dass ich euch finde, wie ihr gar nicht wollt, dass ich euch finde. Dass nämlich Streit, Eifersucht und Zorn, Selbstsüchteleien, Verleumdungen, Ohrenbläsereien, Aufgeblasenheit und Unordnung bei euch zu finden ist. Ohrenbläserei. Das ist ja ein cooles Wort, oder? Ohrenbläserei, das ist so ein bisschen so ein bisschen einem anderen ins Ohr hineinflüstern, oder? Hast du auch schon gesehen, der und der, wie der heute angelegt ist? Und wie die heute wieder im Lobpreis tun hat und so weiter. Und wisst ihr, es gibt so viele Gründe, warum man aufeinander eifersüchtig kann sein. Da ist jemand in der Gemeinde, dem seine Ehe scheint so viel besser zu sein als meine eigene. Und statt an meiner Ehe zu arbeiten, fange ich mich aufregen, immer mehr über das andere Ehepaar. Da gibt es Kinder in Familien, die haben anscheinend zu wenig Probleme in der Schule und arbeiten die Noten mit links. Da gibt es einige, die verdienen mehr als ich. Solche, die begabter sind als ich. Da gibt es solche, die stehen immer vorne. Andere, die sind sportlich, währenddem ich leider nicht nur eine Weisheit zugenommen habe in den letzten Jahren. Und dann ist man eifersüchtig. Und was passiert? Und was passiert? Statt dass wir an den eigenen Sachen arbeiten, fangen wir an zu projizieren. Und man projiziert die eigenen Probleme auf die Gemeinde. Auf den Pastor. Oder auf die Gemeindeleitung. Oder auf den Lobpreisleiter. Meistens auf solche, die eben vorne sind und sich ein Stück in die Schaufenster stellen. Solche, die man sieht. Ich sage immer, in diesen mit diesen Projektionsflächen, gell, wenn der Beamer auf der Leinwand hässig ist, weil auf der Leinwand steht irgendein böses Wort, dann muss ich sagen, sorry, aber das ist nicht die Leinwand ihres Problem. Die ist nämlich weiss. Die gibt nur da wieder, was du drauf spielst. Ich denke, dann hat der Beamer ein Problem, das er lösen sollte. Oder der PC oder wie auch immer. Und ich denke oftmals, ist das in der Gemeinde auch so. Da wird fleissig projiziert auf irgendwelche Leute, aber ich muss sagen, sorry, aber das ist dein Problem. Das ist dein Problem und du solltest es angehen. Du hast ein Problem. Es gibt so viele Gründe, warum wir aufeinander eifersüchtig sein können. Und ich glaube, dass das ganz ein wichtiger Punkt ist, wo wir darüber nachdenken müssen. Wie sieht es eigentlich in meinem Herz aus? Wie viel von dem, was ich mitunter so als wichtig anschaue, wie viel von dem ist wirklich wichtig für die Entwicklung und für den Auftrag der Gemeinde? Und wie viel ist einfach nur Selbstsucht und Egoismus? Dass ich es einfach so will haben. Oder Geltungsdrang. Ich will, dass in der Gemeinde mal auf mich gehört wird. Wie viel Kritik an anderen ist berechtigt und wie viel ist nur eigene Unzufriedenheit und Neid, die ich an anderen auslasse. Der Jakobus sagt, wenn das die Art und Weise ist, wenn ihr eure Weisheit zeigen wollt, dann liegt ihr total daneben. Das ist nicht eine Art von Weisheit. Das ist schon auch eine Art von Weisheit, aber das ist nicht die Weisheit, die von Gott herkommt. Sondern das ist eine irdische, eine seelische, eine dämonische Weisheit. Irdisch ist sie, weil Geltungsdrang und Selbstsucht Kennzeichen sind vom unerlösten Mensch. Jemand zu sein wollen. Jemand zu sein wollen. Das ist so typisch. Und es ist vor allem typisch auch für den Menschen ohne Jesus, der noch nicht gemerkt hat, in Jesus werde ich jemand. Bin ich angenommen, bin ich wertvoll, egal wenn ich auch oder nicht kann. Geltungssucht, mit dem hat doch alles angefangen, dass der Mensch eben hat wollen sein wie Gott. Und letztlich ist der Wunsch danach, jemand zu sein wollen, nichts anderes, als wollen sein wie Gott. Dass andere mich bejubeln, mich umschwärmen und nicht irgendjemand um Rat fragen, sondern mich. Mich. Die Weisheit ist seelisch. Der Jakobus sagt, sie ist ungeistlich, sie entspringt meiner eigenen Seele, sie ist das Produkt von tiefst egozentrischen Wünschen, die ihre Wurzeln in mir haben. Und nicht in Jesus. Ich mag mich erinnern, am Anfang von meinem Dienst, wenn ich in der Gemeinde mal weg bin und auswärts predigt habe und am Sonntag oder nachher zurückgekommen bin in die eigene Gemeinde und dann jemandem angerufen habe, oder meistens hörst du eben ein bisschen, wer da geredet wird über den Prediger, der dich vertreten hat, oder? Dann habe ich immer gehört, was sagen die, wie war jetzt der Prediger gewesen? Und dann in der Regel sind dann die Leute gekommen und haben dann gesagt, der Prediger letzten Sonntag. Der war der Hammer. Der war super. Der, weißt, der hat so gut können überbringen. Weißt, der hat so cool geredet. Und ich habe alles verstanden. Und, hat mich, und Jesus hat zu mir geredet in mein Leben hinein. Und ich bin da geguckt und habe gedacht, aha. Aha. Und dann kommen natürlich Gedanken, oder? Ja, und dann ich. Also komisch ist, wir haben es da nie gesagt. Wir hätten so etwas doch nie gesagt. Wir haben es da immer gesagt, wenn ich auswärts predigt habe, haben sie mir gesagt, wow, super Predigt heute Morgen. Und da, super, Hammer, oder? Darum bin ich einmal gerne auswärts predigen. Und ich denke, da kommst du wenigstens einmal noch positives Feedback rüber. In der eigenen Gemeinde haben sie nie etwas gesagt, gell? Und dann hockst du da als Pastor und denkst, wie ist jetzt da? Und am Anfang habe ich echt mich dabei ertappt, wie ich mich genervt habe und denke, ich glaube, den lade ich nicht mehr ein. Der ist mir zu gut. Der Stich, ja, ehrlich. Also sorry, ich bin ja nur ein Mensch, oder? Der sticht mich aus. Der sticht mich aus auf der Kanzel. Und dann weiss ich noch, wenn ich im Büro gesessen bin und auf das Mal gedacht habe, ist das dämlich? Ist das dämlich? Wenn es dir wirklich um deine Gemeinde ging, Dani, dann würdest du dir sagen, ich lade nur die besten Leute ein. Um was geht es dir jetzt? Geht es dir jetzt um deine Gemeinde? Geht es dir um deine Leute? Wo du lieb hast, oder geht es darum dich? Wisst ihr da, das ist so seelisch, so tiefst egozentrisch. Ich will brillieren, ich will gross rauskommen. Das ist nicht richtig. Und drittens sagt Jakobus, die Weisheit, die da in dieser Gemeinde war, die ist teuflisch. Teuflisch drum, weil der Teufel sich genau die Ordnung zu eigen macht und sie fleissig anzustacheln und zu kützeln weiss. Glaubt mir. Er kennt dich ganz genau. Im Film Luther, da kämpft der Luther innerlich ganz stark mit dem Teufel und dann sagt ihm sein Beichtvater, lieber Martin, es bringt nichts mit dem Teufel zu streiten, er hat 3000 Jahre Erfahrung. Er weiß es besser, also er hat einfach mehr Erfahrung als mir. Glaubt mal, er kennt dich auch, er weiß auch, wo er dich kann kützeln und herausfordern kann, gerade in diesem Bereich. Lass dich nicht darauf ein, es bringt so nichts. Es ist nicht richtig. Dein Verhalten offenbart, aus welcher Quelle du lebst. Und dort, wo ich merke, oh, ich lade einen lieber nicht mehr ein in meine Kirche, da merke ich, oh sorry, aber das ist die falsche Quelle, das ist das falsche Motiv. Eigentlich müsste es mir darum gehen, dass nur die besten Leute in meiner Gemeinde predigen. Nur die besten. Nur die, die nachher alle sagen, das war der Hammer. Ihr dürft es aber mir gleich auch sagen, wenn ihr es mal den Hammer findet. Also, es tut einfach auch gut, oder? Ohne, dass ich jetzt da will geltungssüchtig sein oder so, aber es tut uns einfach auch gut, auch Frank. Und da muss ich vielleicht auch noch etwas sagen, steht auch nicht im Skript, aber kommt mir in den Sinn. Das ist etwas, was ich im Moment auch mega geniesse. Also gerade jetzt zwischen dem Frank und mir. Ich weiss, einige von euch haben euch grosse Sorgen gemacht um den Frank. Nein, das ist jetzt ganz ernst gemeint, wirklich. Wie wird es ihm gehen? Und ich kann euch zumindest von mir her sagen, mir geht es mega, mega gut. Wir haben es wirklich gut. Ich freue mich so, wenn ich merke, der Frank macht etwas und es gelingt ihm einfach. Es geht ihm und es kommt gut rüber. Also gerade jetzt das Heilige Geist Seminar, das ist so eine Bereicherung für mich. Mit ihm können zusammen zu arbeiten und seine Seite zu sehen und zu lernen, wie bringt er Sachen rüber. Das freut mich einfach. Und umgekehrt ist es, glaube ich, ähnlich. Also wir sagen das einander auch noch ganz oft. Wir sind noch so ein bisschen in der Verliebtheitsphase. Sagt der Frank Kammel, wenn er gefragt wird, sagt er immer, wir sind noch in der Verliebtheitsphase. Aber es ist gut. Und er geht auch gerne auf Fischb, weil die Fischb haben sie das letzte Mal angekündigt und haben gesagt, heute ist der Frank Bigler da, der neue Chef von Dani. Jetzt glaube ich, ist er auch gerne zu Fischb. Also, ich freue mich auch. Also gut, okay. Wir sollten nicht zu viel reden, habe ich vorher gesagt. Sonst kommt auf das Mal Quatsch raus. Drittens. Mein Verhalten bestimmt, wann ich ernten werde. Da schenkt Jakobus seinen Empfänger jetzt wirklich reinen Wein ein. Wer aus der Weisheit von unten lebt, der wird letztlich Zerrüttung und Chaos ernten. Schaut, Neid und Streitsucht, Eifersucht, Geltungsdrang, das führt unweigerlich zu Zerrüttung und bösem Handeln. Jakobus sagt, wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Es ist so. Demgegenüber sagt Jakobus, dass der, der Frieden stiftet, dass dem die Frucht der Gerechtigkeit gesät wird. Das ist ein Bild aus der damaligen Kultur natürlich auch. Ein Bauer sagt einen bestimmten Samen aus. Das Klima begünstigt das Wachstum. Und irgendwann kannst du ernten. Die Saat, die ein Mensch muss aussehen muss, zum Frucht von der Gerechtigkeit können ernten oder zum können Gerechtigkeit Gottes ernten, das ernten, was richtig ist in seinem Leben, ist Frieden. Erinnert euch, da ist es ja, was passieren soll im Leben von der Empfänger. Es soll da rauskommen, was gerecht ist, was richtig ist vor Gott. Das soll sich verwirklichen in ihrem Leben. Und wenn man sich fragt, wie die Situation in der Gemeinde war, dann muss man sagen, da sieht alles anders aus als nach Gerechtigkeit Gottes. Ganz im Gegenteil. Da wären die Reichen bevorzugt. Die Armen, die Barmherzigkeit nötig haben, die werden vollkommen ignoriert. Die Christen geben sich zufrieden mit einer äußeren Religiosität, mit einem Glauben, der innerlich tot und ineffektiv ist. Statt zusammenzuheben in den Problemen, die sie haben, frönt jeder seinem eigenen Egoismus und probiert den anderen auszustechen. Streit und Uneinigkeit prägen die Gemeinde und das Reden der Christen, das ist prägt von hinten herum und Unehrlichkeit. Der Jakobus sagt, wenn ihr wirklich die Frucht der Gerechtigkeit wollt, ernten in eurem Leben, dann sind die herausgefordert, Frieden zu stiften. Gefragt sind nicht grossartige Worte, sondern gefragt ist, dass ihr aktiv mitschafft, dass es innerhalb der Beziehungen in der Gemeinde zum Frieden kommt. Ihr Lieben, unser Verhalten bestimmt, wann man erntet. Neid und Streitsucht, Eifersucht und Geltungsdrang, das führt zwangsläufig zu Zerrüttung und bösem Handeln. Und da hilft auch alles Schönreden nicht. Da hilft auch alles fromm und theologisch Reden nicht. Die Früchte kann man einfach nicht wegdiskutieren. Da zerrüttet es etwas, da geht etwas kaputt, wo Eifersucht und Eigennutz ist, ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Vielleicht denkt ihr, ja, aber das ist doch alles nur Theorie. So etwas kommt doch in der Praxis nicht vor. Bitte glaubt mir, ich bin jetzt seit 17 Jahren bin ich jetzt Pfarrer und immer wieder sind mir in diesen Jahren Christen begegnet, wo man auf der Beziehungsebene hat müssen sagen, in ihrem Leben liegt alles schief. Wenn man ihren Weg zurückverfolgt hat, wenn man geschaut hat, den Weg, wo sie gegangen sind, egal wo, dann hat man gemerkt, da liegt ein Leich nach dem anderen. Die haben Leichen hinterlassen auf ihrem Weg. Nach und nöcher. Da sind immer wieder die gleichen Probleme auftaucht, egal in welcher Gemeinde das gsi sind, egal an welcher Arbeitsstelle das gsi sind, immer und immer und immer wieder das Gleiche. Und ich muss sagen, wenn mir das passieren würde, würde ich mich hinterfragen. Und würde mich fragen, Herr, bin vielleicht ich das Problem? Muss ich etwas ändern? Ist mein Charakter so schwierig? Was mich getroffen hat, das ist, dass ich oftmals bei diesen Leuten nichts von dem gespürt habe, im Gegenteil. Die haben fleissig nach außen hin festgehalten am Bild vom tollen Christ, der alle Antworten hat auf die Fragen, die andere haben. Der hat genau gewusst, wie man selbst und selbst mit Jesus regeln konnte. Der hat gewusst, wie Frau X und der Herr Y ihr Leben zu leben hätten. Und sie haben sich angemasst, allen und jedem mit frommen Argumenten ins Leben hineinzuschnurren. Wenn ich so ein Leben anschaue, wo jemand nach Jahren vom Christsein eigentlich total beziehungslos und allein dasteht, ohne nennenswerte echte Freunde zu haben, dann frage ich mich, was hat so ein Mensch ausgesagt? Was ist ausgegangen von dem Leben? Und ihr Lieben, das ist tragisch. Das ist tragisch. Weil eigentlich sollten wir, als die, die mit Jesus unterwegs sind, solche sein, die bekannt sind für anders. Für Liebe, Frieden, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wenn wir Menschen sein wollen, wo in ihrem Leben die Gerechtigkeit Gottes sichtbar wird und wo auch durch ihr Leben das gewirkt wird, was richtig ist vor Gott, dann passiert das nicht durch fromme Worte, sondern dadurch, dass wir Gottes Weisheit in unserem Leben umsetzen und lernen, Frieden stiften, Frieden aussagen und aktiv dabei helfen, dass Harmonie entsteht und nicht Zerwürfnis. Ich habe so viele Christen kennengelernt, die sagen immer, Jesus ist die Antwort. Jesus ist die Antwort! Ich glaube auch, dass Jesus die Antwort ist. Aber bevor du rausprallagst, dass Jesus die Antwort ist, solltest du vielleicht einmal hören, was die Frage ist, die der andere hat. Was ist denn die Frage, die der andere hat? Zulassen. Geduld haben. Liebe leben. Lass mich schliessen mit einem Zitat vom Norman Schwarzkopf. Der hat nichts mit dem gleichnamigen Shampoo zu tun. Der Norman Schwarzkopf, der war General von den US-Truppen im Golfkrieg. Er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, die Sache ist die. Eigentlich wüsste man meistens ganz genau, was richtig wäre. Das ist nicht das Problem. Die Schwierigkeit liegt darin, es auch zu tun. Die Schwierigkeit ist nicht, dass man nicht wüsste, was richtig wäre. Die Schwierigkeit liegt darin, dass man es auch tun. Amen. Gut, wir wollen zum Schluss noch mal ein Lied singen. Ich habe gedacht, vielleicht könnt ihr uns das Lied, das wir schon im Vorprogramm gesungen haben, Jesus, lass mich frei sein. Vielleicht können wir da noch mal singen. Ist das okay für euch? Gut, merci vielmals.